Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Friebe. An diesem Wahlabend in Nordrhein-Westfalen widmen wir uns jetzt im Sportgespräch noch dem Finale in 1. und 2. Bundesliga. Bielefeld und Fürth steigen ab in Liga 2. Schalke und Bremen kommen nach einem Jahr Unterhaus direkt wieder nach oben in die Bundesliga. Und dann ist da noch die Relegation. Hertha BSC gegen den Hamburger SV. Über all das wollen wir sprechen, analysieren und auch ausblicken. Und dazu ist uns Hannes Wolf zugeschaltet. 2017 zum Trainer des Jahres gewählt nach seinem Aufstieg mit dem VfB Stuttgart. Er trainierte unter anderem auch den HSV und Bayer Leverkusen und ist aktuell Coach der deutschen U19-Nationalmannschaft. Schönen guten Abend, Herr Wolf.
Einen schönen guten Abend.
Fangen wir doch einfach mal mit der zweiten Liga an, weil es einfach das Aktuellste von heute ist. Schalke und Bremen sind zurück in der Bundesliga. Geht das auf diese ganze Saison betrachtet für Sie so in Ordnung?
Ja, das geht in Ordnung. Ich habe viel gesehen, weil die zweite Liga natürlich unglaublich interessant ist und spannend ist. Das Aufstiegsrennen war ja auch bis heute eng und dazu gibt es natürlich auch spektakuläre Vereine, Stadien, Fankultur in dieser Liga und mit all den Aufs und Ups, die diese zweite Liga bedeutet, auch mit Trainerwechseln bei den ersten beiden dann. Beide haben ja in der Saison den Trainer gewechselt aus unterschiedlichen Gründen, geht es trotzdem in Ordnung. Es sind natürlich auch Vereine, Stadien, die eigentlich in die Bundesliga gehören.
Wann war Ihnen denn klar, diese beiden Mannschaften werden am Ende das Rennen machen? Jetzt tatsächlich auch erst die letzten Tage, die letzten Wochen oder haben Sie früher schon gedacht, beispielsweise als Ole Werner bei Bremen übernommen hat, jetzt könnte es was werden?
Nee, wirklich erst, wenn es soweit ist, weil man hat bei Bremen gesehen, da waren auch nochmal 3-4 Ausfälle, wo sie Verletzungen hatten, haben sie Spiele auf einmal nicht mehr gewonnen. Schalke ist zwischendurch ja ganz schön gestrauchelt, hat dann erst hinten raus die Spiele gewonnen. Ich habe das zum Beispiel in Sandhausen geguckt, wo sie dann in der 95. Minute das, ich glaube, 3-2 schießen. Und wir haben ja auch einen Bundesligaspieltag gesehen mit dem VfB Stuttgart, wie schnell das gehen kann und woran es dann am Ende hängt. Und deswegen war es mir erst klar, als es vorbei war und als es entschieden war, zumal Schalke bei dem Spiel, wo sie dann aufsteigen, ja auch 2-0 zurückliegt. Sondern zur Halbzeit jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass sie gegen St. Pauli noch 3-2 gewinnen. Und so ist Fußball, es hängt dann auch bei so einer langen Saison an so kleinen Situationen wie zum Beispiel einer Ecke.
Es war ja immer die Rede von der besten zweiten Liga aller Zeiten wegen der Mannschaften. War es das auch am Ende für Sie?
Ja, ich finde, die zweite Liga hat unglaublich zugelegt. Und nicht nur die Mannschaften, die jetzt da ganz oben sind, sondern die war schon immer sehr körperlich, sehr intensiv, sehr schwer zu spielen. Aber ich finde, sie ist auch technisch und spielerisch deutlich nach vorne gegangen. Deswegen glaube ich schon, dass es ein sehr, sehr hohes Niveau ist. Ich gucke das jetzt auch immer aus der Brille für junge Spieler. Wenn du da mit 18, 19, 20 Jahren mitspielen kannst, dann bist du sehr, sehr weit. Und das ist schon eine richtig gute Liga. Bei Schalke ist es so, dass sie dieses Spiel verloren haben gegen Bremen kurz vor Saisonschluss. Aber dann gab es trotzdem danach auch nochmal einen Zusammenschluss mit den Fans. Und ein paar Spieler wie Simon Terodde oder Marcin Kaminski durfte ich auch selbst trainieren. Weiß, was das für großartige Charaktere sind, die dann auch in solchen engen Momenten nochmal ziehen. Und wenn es drauf ankommt, dann auch da sind. Und Schalke ist dann aus diesem Rückschlag nochmal sehr, sehr stark herausgekommen und hat natürlich auch enge Spiele dann für sich entschieden mit dem Spiel gegen Sandhausen oder gegen St. Pauli. Da hatten sie das Momentum bei sich, verdient ist es über die Saison auf jeden Fall trotzdem.
Sie waren ja vor 5 Jahren mit dem VfB Stuttgart, sind dann aufgestiegen in die Bundesliga. Wenn Sie das vergleichen, ist das nochmal in diesen 5 Jahren ein deutlicher Sprung nach vorne bei der zweiten Liga?
Aber das war damals auch schon schwer genug, hatten damals Hannover und auch Eintracht Braunschweig, es gibt ja immer so eine Überraschungsmannschaft, was jetzt diese Saison wahrscheinlich Darmstadt war, die es dann ganz, ganz knapp nicht geschafft haben in die Relegation heute. Das war schon schwer genug, aber in der Breite und auch in der Qualität der Mannschaften glaube ich schon, dass es nochmal einen Schritt nach vorne gegangen ist. Und da hat sich der Fußball weiterentwickelt, die zweite Liga auch. Und es ist eine extrem schwere Liga, gerade aus dieser Favoritenrolle. Ich durfte es ja beim HSV auch erleben und Hamburg hat das ja noch ein paar Mal danach erlebt, wie schwer es dann wirklich ist. Oder auch Vereine wie jetzt Düsseldorf, Hannover sind ja noch mehr große Städte und Vereine und Clubs mit guten Mannschaften da drin. Da ist die zweite Liga schon schwer und ich glaube auch, sie ist noch schwerer geworden.
Wenn Sie den HSV ansprechen, bleiben wir doch mal direkt beim HSV. Auch heute wieder Herzschlagfinale, Krimi, erst zurückgelegen in Hansa Rostock, dann 3-1 geführt, am Ende aber noch mal gezittert. War das so typisch HSV heute, dieses Finale?
Ja, sie haben jetzt die letzten 5 Spiele gewonnen und das ist anders als in den letzten Jahren, wo dann irgendwann ja aus dieser Negativphase, die sie ja diese Saison auch hatten in der Rückrunde, dieser Turnaround nicht geschafft wurde. Und das haben sie geschafft. Ich fand, dass heute auch sehr verdient war. Dazu gehört auch ein bisschen Glück, weil Rostock hat direkt nach dem 1-1 die große Chance zum 2-1. Aber trotzdem ist das verdient und die Art und Weise, wie sie jetzt in den letzten Wochen gespielt haben, 5-mal hintereinander zu gewinnen, da haben sie das Momentum jetzt auf ihrer Seite und glaube trotzdem, dass Hertha der Favorit ist für die Relegation. Aber der HSV wird aus diesem Selbstvertrauen, aus der Situation, die sie jetzt haben, aus dem Vertrauen von 5-mal gewinnen. Das kannst du mit Worten nicht erzeugen, das musst du erleben. Und dann noch mit den Fans im Rücken, die so lange darauf gewartet haben, auf den 3. Platz und auf diese Chance zurückzukehren. Da wären das natürlich sehr, sehr heiße Spiele gegen Hertha.
Wenn Sie sagen, das muss man erleben, fünfmal in Folge gewinnen, vielleicht können Sie das beschreiben. Was macht das denn mit einer Mannschaft? Also was geht da in den Spielern vor, wenn man mit 5 Siegen im Rücken in so ein Spiel geht jetzt?
Ja, du kannst Selbstvertrauen ja versuchen herbeizureden oder du nimmst es aus dem, was du erlebt hast.
Also die berühmten glühenden Kohlen von Christoph Daum, oder?
Ja, das ist das, was du drumherum versuchst, aber es gibt natürlich keinen Ersatz für Erfolgserlebnisse. Und wenn man Hertha jetzt sieht, die jetzt den Matchball hatten in Bielefeld, wo sie 1-0 führen, die Riesenchance zum 2-0 hatten, dann 3 Matchbälle nicht genutzt haben, dann so dramatisch, dann denkst du trotzdem, vielleicht reicht die Niederlage in Dortmund, kriegst da das späte Gegentor, dann guckst du nach Stuttgart und die machen noch eine Ecke rein. Das ist natürlich eine unterschiedliche Ausgangslage. Und es gibt für dieses Selbstvertrauen, was du dir holst durch Erfolge, im Training ein bisschen, aber natürlich noch mehr im Spiel, dafür gibt es keinen Ersatz. Und da hat der HSV natürlich jetzt gerade eine gute Phase, um eine Relegation zu spielen.
Sie kennen HSV aus eigener Anschauung. Hätten Sie noch damit gerechnet, dass das überhaupt noch was werden kann mit Relegation dieses Jahr für den HSV?
Ja, wie die meisten wahrscheinlich nicht vor ein paar Wochen. Da dachte ich, okay, das wird, da muss schon alles passen. Da müssen die oben richtig straucheln. Du musst eigentlich alles gewinnen. Und genau das ist passiert. Die oben haben nicht mehr viel gewonnen. Vor allem dann auch St. Pauli und der HSV hat alles gewonnen. Und man weiß, dass vieles möglich ist. Aber damit habe ich so richtig nicht gerechnet, dass sie da nochmal hinkommen.
Ist das jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Ironie der Geschichte oder ein besonderes Momentum der Fußballgeschichte, dass der HSV jetzt gegen Felix Magath um die Rückkehr in die Bundesliga spielt?
Ja, es ist unglaublich. Und auch diese beiden Städte, Hamburg und Berlin, das sind ja mit die größten Städte mit der größten Kraft, die es in Deutschland gibt, durfte ja beim HSV arbeiten. Und auch dieses Stadion, die Fankultur, das, was da für eine Kraft drinsteckt, das ist unglaublich. Und bei Hertha ist es ja ähnlich. Und dass erstmal diese beiden Mannschaften gegeneinander spielen, ist verrückt. Dass diese beiden Städte gegeneinander spielen, das ist schon besonders. Und natürlich Felix Magath als Trainerlegende, das ist schon sehr, sehr besonders, ja.
Jetzt sind Sie ja Trainer, Sie sind vom Fach, Sie können hinter die Kulissen schauen, kennen auch den HSV ganz gut, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wie geht man so ein Relegationsspiel an, Donnerstag und Montag? Es ist also schon in sehr greifbarer Nähe.
Das finde ich sehr, sehr interessant inhaltlich, weil Hertha eigentlich in den letzten Wochen mit einer extrem defensiven Herangehensweise das versucht hat zu ziehen. Also wenn man jetzt gegen Dortmund das Spiel sieht, aber auch Spiele, wo sie dann geführt haben, wie defensiv sie es dann geblieben sind und mit ganz wenig Spielern vorne, nur auf Umschalten, nur auf Verteidigen. Und der HSV mit einer extrem spielerischen, offensiven, nach vorne gerichteten Spielphilosophie. Deswegen wird das extrem interessant, ob die Hertha das nochmal so defensiv gestaltet. Und ob die Hertha jetzt nochmal versucht, das aktiver, offensiver anzugehen, mehr den Ball zu haben gegen den Zweitligisten aus Hamburg. Beim HSV ist eigentlich relativ klar, weil sie haben mit dieser Philosophie das jetzt geschafft. Sie werden es nicht ändern, auch nicht für einen Bundesligisten. Bei Hertha ist es ganz spannend, ob sie das jetzt gegen den HSV zu Hause genauso spielen, wie sie es in Dortmund gespielt haben. Oder wie sie es auch nach Führungen gegen zum Beispiel Bielefeld oder Stuttgart gespielt haben, nämlich extrem defensiv.
Das heißt, Prognosen sind sowieso immer schwierig, aber jetzt eigentlich sogar unmöglich.
Ja, insgesamt ist eigentlich Hertha ein bisschen der Favorit, finde ich trotzdem.
Warum?
Weil sie jetzt so viele Spieler haben, die schon so lange Bundesliga spielen, die auf dem höchsten Niveau schon waren und da gespielt haben. Das ist eigentlich eine ganz, ganz gestandene Mannschaft. Das heißt, wenn man jetzt den Kader anguckt, dann würde ich schon sagen, dass sie ein bisschen Favorit sind, weil sie vielleicht auch einfach schon mehr auf dem höchsten Niveau erlebt haben. Und trotzdem kannst du es schwer prognostizieren, weil das Momentum so sehr beim HSV ist und weil es spannend wird, wie die Hertha es jetzt auch inhaltlich versucht. Nämlich stellen sich in Reihen, geben Hamburg den Ball und in einem Heimspiel direkt oder versuchen sie selber nach vorne zu regeln. Und dann wissen wir auch, wie Fußball ist. Manchmal reicht auch eine Ecke, ein Freistoß, ein Elfmeter. Das heißt, es geht natürlich dann immer auch um den Moment, ob der bei dir ist oder beim Gegner.
Das kann ich vielleicht so sagen. Vor wenigen Monaten noch waren die Stadien komplett leer. Jetzt haben wir eine Relegation vor uns mit über 70.000 Plätzen in Berlin und 55.000 Plätzen in Hamburg und die Stadien werden wahrscheinlich voll sein. Was macht das mit Ihnen?
Ja, das war mit den leeren Stadien schon gruselig. Ich habe das in Belgien erlebt, beim KRC Genk, dann auch bei Bayer Leverkusen, wenn du in Dortmund spielst oder in München spielst und da ist keiner. Das war schon echt absurd und auch über diesen langen Zeitraum. Erstmal hoffe ich, dass es friedlich bleibt, weil die Brisanz ist natürlich riesengroß bei diesen Spielen. Aber ansonsten, sind das Fußballfeste, da geht es um so viel und gerade diese Emotion macht ja auch den Fußball aus, dass du nicht um ein bisschen was spielst, sondern um richtig was, weil es den Menschen auch so viel bedeutet und wenn man auch weiß, was der Unterschied erste, zweite Liga auch wirtschaftlich auch für einen Club bedeutet und deswegen werden das schon ganz, ganz heiße Spiele, die hoffentlich friedlich sind, aber erstmal wunderschön, dass die Stadien wieder voll sind, weil das mit den leeren Stadien, das war schon ein bisschen schwierig.
unabhängig davon, ob Hamburg oder Berlin den letzten Bundesliga-Platz bekommen, Bremen und Schalke mit zwei relativ großen Stadien übernehmen für Bielefeld und Fürth mit zwei relativ kleinen Stadien. Wird da die Bundesliga an sich auch ein bisschen besser, wenn jetzt Bremen und Schalke zurückkommen?
Ja, besser wird man sehen. Aber das sind eigentlich Vereine, die von ihrer Tradition, von der Fankultur, vom Stadion, die da reingehören. Ne? Und das ist schon schön, dass du dann diese Vereine zurück hast auf der allerhöchsten Ebene. Die erste Liga war jetzt nicht so spannend, weil der Meisterkampf einfach nicht spannend ist in den Jahren. Da war es in der zweiten Liga ganz anders, aber klar sind das erstmal Clubs so. Ich bin 1981 geboren, wir sind mit solchen Vereinen groß geworden und die gehören dann eigentlich auch in die Bundesliga. Aber das gilt für Hamburg und Hertha natürlich auch. Ist schon auch schade, dass es dann am Ende nur einer schaffen kann.
Lassen Sie mich trotzdem nochmal nachfragen. Ist das trotzdem auch, gerade wenn die Bundesliga so Probleme hat in der Spannungsdynamik, wichtig, dass Bremen und Schalke auch aus sportlichen Gründen wieder da sind und jetzt Fürth und Bielefeld ersetzen?
Ja, nochmal, Fürth und Bielefeld sind tolle Vereine. Ich habe die Aufstiege eng verfolgt und die haben das großartig gemacht, auch Bielefeld und Fürth, die viele junge Spieler einsetzen, die dann auch noch eine Ausbildungsplattform sind, auch für junge deutsche Spieler, die da wirklich die Schritte machen. Deswegen finde ich, die Arbeit da ist nicht hoch genug einzuschätzen, auch wenn sie jetzt beide absteigen. Und trotzdem sind Werder Bremen, Schalke 04 von der Strahlkraft, von der Fankultur, von den Massen, die sie bewegen, von dem grundsätzlichen Interesse, sind die natürlich größer und tun damit auch der Bundesliga gut.
Müssen Sie denn jetzt noch richtig, ich weiß, die finanziellen Möglichkeiten bei beiden Vereinen sind nicht so gesegnet, müssen die trotzdem jetzt noch kräftig investieren, um überhaupt wieder auf das Niveau zu kommen, um da mitzuhalten? Weil vor einem Jahr ging es ja dann, gerade was Schalke angeht, auch sehr, sehr schnell runter in die zweite Liga.
Ja, sie haben ja trotzdem noch auch wirklich gute Mannschaften, sonst hätten sie das auch nicht geschafft. Aber was da für Möglichkeiten da sind, das ist für mich schwer zu überblicken. Dass du grundsätzlich versuchst, dich in so einer Sommertransferperiode zu verbessern, ist klar. Und dass die Bundesliga auch Türen öffnet für Transfers, die du in der zweiten Liga nicht machen kannst, ist auch klar. Aber wie viel dann werden kann, weiß ich nicht. Aber es spielen auch in beiden Mannschaften viele Spieler, die auch Bundesliga spielen können.
Nehmen wir mal einen raus. Bei Schalke 04, der Torschützenkönig der zweiten Liga. Sie haben selbst schon mit ihm zusammengearbeitet, Simon Terodde. Dem haftet der Makel an, dass es nur in Liga 2 funktioniert. Warum sollte das mit Schalke jetzt anders sein?
Ja, das ist, ich finde nicht, dass das ein Makel ist. Simon hat eine Karriere gemacht, wo er wirklich die Treppe genommen hat. Er hat sich da reingebissen, ist dann so mit Mitte, Ende 20 in der zweiten Liga ein absoluter Topstürmer gemacht, hat regelmäßig 25 Tore aufwärts gemacht, hat uns auch damals beim VfB riesig geholfen, dass wir das geschafft haben mit seinen Toren. Ja, und er hat seine Bundesliga-Tore und Minuten auch gespielt. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du dann in einer dominanten Mannschaft in der zweiten Liga spielst, wo du viel im Strafraum bist, viele Flanken reinkommen, oder dann in einer Mannschaft spielst beim Aufsteiger, die dann eher tiefer stehen müssen, vielleicht umschalten müssen, wo du weniger den Ball hast, wo du von der Mittellinie die weiten Wege hast zum Tor, was weniger sein Spiel ist. Und dass er in der Bundesliga Tore machen kann, er weiß das, ich weiß das auch. Und auch wenn es Schalke ist und ich aus Dortmund komme, wünsche ich ihm, dass er das jetzt auch zeigen kann.
Und bei den Bremern, Niklas Füllkrug, Marvin Dukes haben zusammen auch 40 Tore erzielt in der zweiten Liga. Die waren sowas wie, man kann sagen, die Lebensversicherung für die Bremer. Ist sowas auch in der Bundesliga denkbar?
Ja, 40 ist viel zusammen. Dann müssten sie beide 20 schießen oder einer 25, einer 15. Aber das sind Spieler, die können überall treffen. Niklas Füllkrug war zurückgeworfen von Verletzungen. Marvin Dukes mit der Qualität, die er hat, wenn er die Chance bekommt, da regelmäßig auf Platz zu stehen, oder wenn sie die Chance bekommen, dann können sie Tore schießen. Und die zweite Liga ist so schwer, man sollte das nicht unterschätzen, was diese Spieler da geleistet haben, um auf diese Zahlen zu kommen. Ich glaube schon, dass sie auch in der Bundesliga richtig helfen können.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch zum Saisonende heute mit Hannes Wolf, früher Trainer von Stuttgart, Leverkusen und Hamburg, unter anderem aktuell Coach der deutschen U19-Nationalmannschaft. Herr Wolf, ist das eigentlich gerade so eine Zeit für Fußballromantiker? Wir haben Schalke und Bremen zurück in der Bundesliga, wir haben Magdeburg und Braunschweig, die in die zweite Liga kommen, vielleicht noch Kaiserslautern dazu. Eintracht Frankfurt spielt Europapokalfinale gegen die Glasgow Rangers. Das sind alles so Namen, da schlägt bei vielen das Fußballherz höher.
Ja, absolut. Und das ist, nochmal, das ist bei mir nicht anders. Ich bin genauso damit groß geworden, mit diesen Vereinen, mit den Stadien, auch mit dieser Kraft. Du merkst es auch, ich durfte gegen viele dieser Mannschaften spielen, was da für eine Kraft hintersteckt. Und deswegen, das ist auf jeden Fall eine Zeit für Fußballromantiker, was die Eintracht da macht in der Europa League. Freiburg jetzt im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig. Also da gibt es schon ganz viele tolle Comebacks und Aufstiege und auch deutsche Mannschaften, die um richtig was spielen. Vor allem natürlich die Eintracht jetzt nochmal mit diesem Riesenerfolg dieses Finale zu spielen.
Wir reden jetzt über viele dieser Namen. Sie haben auch die Freiburger, die es in Europapokal geschafft haben und ins DFB-Pokalfinale angesprochen. Welche Namen nicht so schnell fallen, sind die von Bayern München? Es ist einfach, was viele sagen, viel zu langweilig geworden, die Bundesliga?
Ja, der Kampf um Platz 1 auf jeden Fall. Und die Bayern sind da mit ihrer wirtschaftlichen Kraft, mit der Mannschaft, die sie haben, mit den Kadern, die sie haben, waren sie einfach so überlegen, dass sie die Bundesliga klar gewonnen haben in vielen Jahren jetzt. Die jetzt 10 Jahre alt sind, kennen keinen anderen deutschen Meister als Bayern München. Und klar macht es das nicht unbedingt interessanter oder interessant für die Fans, wenn man sieht, wie eng so ein Titelrennen in der zweiten Liga war, dann würde man sich das auch für die Bundesliga wünschen. Und jetzt vielleicht, wenn irgendwann Robert Lewandowski geht, Manuel Neuer aufhört, Thomas Müller aufhört, dann kann es sein, dass da wieder eine Tür aufgeht, dass auch jemand anders da oben hinkommen kann.
Aber die Bayern ist ja das eine, der Rest der Liga ist ja das andere. Man hat ja irgendwie das Gefühl, es kommt keiner so richtig ran. Ist das wirklich immer nur das Geld, von dem dann geredet wird, dass die Bayern durch ihre regelmäßigen Champions League-Einnahmen so weit weg von den anderen sind? Das muss ja noch andere Gründe haben.
Ja, es ist die Qualität der Mannschaft. Denn grundsätzlich war es eigentlich immer so, jetzt gerade ist es so, dass bei Bayern schon Spieler gehen, auch wichtige Spieler gehen, Stammspieler gehen. Das kannte man gar nicht. Jetzt mit David Alaba oder Niklas Süle zum Beispiel. Das kannte man ja eigentlich über Jahre gar nicht. Und beim BVB war es eigentlich so, du hast immer deinen besten Spieler abgegeben und Bayern hat den besten Spieler nochmal gekauft. Und das kriegst du auf Dauer natürlich nicht kompensiert, weil die Qualität der Mannschaft ist am Ende absolut entscheidend. Und da waren die Bayern einfach deutlich überlegen in den letzten Jahren.
Ist das für die Liga auch wirklich ein Problem, diese Bayern-Dominanz?
Ja, ich weiß nicht, wie das für den neutralen Betrachter ist. Ich finde die Bundesliga trotzdem großartig und gucke es gerne und sehe tolle Spiele. Aber klar ist, wenn man mal weggeht von dem Inhaltlichen, dann wünscht man sich natürlich auch ein enges Titelrennen und Bilder vom letzten Spieltag, die wir jetzt gesehen haben, wo es dann um Europa League geht, um den Klassenerhalt geht, vielleicht auch mal wieder um einen Titel, um eine Meisterschaft. Und das fehlt dem deutschen Fußball natürlich jetzt schon seit fast 10 Jahren und klar merkt man das so ein bisschen.
Sie sind ja Nachwuchs-Bundestrainer bei der U19. Wird die Bundesliga mehr und mehr auch zu so einer Art Ausbildungsliga, dass dann einfach jüngere Spieler schneller mal die Chance bekommen, weil die ganz großen Namen eben nicht mehr da sind? Ist das vielleicht für Ihre Arbeit sogar eine Chance?
Ja, die Bundesliga ist trotzdem so gut und auch die Spieler, die du international verpflichten kannst. Du konkurrierst als junger deutscher Spieler trotzdem mit weltweit den Top-Spielern und nicht nur mit den 18-, 19-Jährigen. Ich bin jetzt verantwortlich für den Jahrgang 2003. Nicht nur mit den 2003ern aus Deutschland und nicht nur mit den deutschen Spielern, sondern international. Und da ist trotzdem noch so viel Finanzkraft da und so viel Möglichkeiten da, dass es trotzdem ein Riesenwettkampf ist, für einen jungen Spieler da anzukommen, da Spielzeiten zu sammeln. Und das schaffen in diesem frühen Alter auch nicht so viele Spieler. Schon mit, also es gibt Beispiele, Florian, wie jetzt Musiala, Luka Netz, die jetzt schon wirklich viele Spiele gemacht haben und auch großartige Spiele gemacht haben. Das schaffen natürlich nicht viele junge Spieler auf dem Niveau oder sehr junge Spieler dann mit 18, 19 Jahren auf diesem Niveau schon zu spielen. Und eine Ausbildungsliga, das geht mir zu weit, auch wenn wir weniger Topstars jetzt haben als die Premier League im deutschen Fußball.
Welches Fazit ziehen Sie denn von dieser Bundesliga-Saison? Was wird Ihnen hängen bleiben von den vergangenen 34 Spieltagen?
Ja, dass Mannschaften wie Freiburg und Köln, die wirklich ein außergewöhnlich gutes Jahr gespielt haben, auch Union, das mit einem extrem offensiven Ansatz gemacht haben. Also wenn man guckt, wenn Köln eine Flanke spielt, wie viele Spieler da im Strafraum sind. Wenn man Freiburg sieht, die haben Freistoß, schießen die von der Seite ran, alle 9 sind im Strafraum. Das sind Sachen, die gab es eigentlich nicht. Und da ist der Fußball nochmal offensiver geworden. Und das hat vielen Spielen auch extrem gut getan. Und dieser offensive Ansatz von einigen Vereinen wurde massiv belohnt. Haben das wirklich großartig gemacht. Und das ist, finde ich, schon nochmal ein Wechsel auch, was die Spiele sehr viel interessanter, offener macht, dass wir Trainer haben, Mannschaften haben, die mit sehr offensiven Philosophien erfolgreich sind.
Stimmt die Beobachtung, dass das alles ein bisschen individualisierter geworden ist, dass nicht mehr alle einem Wunschsystem taktisch auf dem Platz hinterherlaufen, sondern jeder Verein versucht so ein bisschen seinen eigenen Weg zu gehen? Ist das mehr geworden als früher?
Ja, früher hatte man, also früher ist ja relativ, aber vor einigen Jahren war es eher so, dass du deine Philosophie hattest, so wir spielen jetzt immer 4-2-3-1 und das spielen wir immer und wir machen das genau so. Und diese Flexibilität, die ist viel größer geworden. Das heißt aber nicht, dass alle Vereine immer das System umstellen. So Christian Streich macht das gerne, zum Beispiel in Freiburg, die stellen oft um. Aber jetzt Union zum Beispiel stellt eigentlich nicht systemisch um, aber die sind einfach so flexibel in der Art, wie sie sich auf dem Platz bewegen, dass es dadurch ja sehr, sehr frei ist und sehr offen ist und auch sehr, sehr schwer ist, sich auf Gegner einzustellen. Weil sie viel mehr in Prinzipien als in klaren Formationen denken. Und da sind die Spiele schon interessant zu gucken. Und das finde ich auch noch mal offensiver als vor einigen Jahren. Also die Ergebnisse 0-0, 1-0 gibt es viel weniger, weil einfach vieles viel offensiver interpretiert wird.
Wie wichtig sind denn solche Formationen heute überhaupt noch? Früher wurde das ja auch immer noch bei so Aufstellungen dabei geschrieben. 4-4-2, 4-2-3-1 oder was auch immer das dann am Ende war.
Ja, schon wichtig, weil du was brauchst, woran du dich erstmal festhalten kannst, vor allem auch im Defensivspiel. Dann ist es aber trotzdem, sind es dann erstmal nur Zahlen, weil du kannst dich ja mit 4-4-2 hinten reinstellen, dann spielst du halt auch 4-4-2 oder du gehst ganz vorne drauf. Das heißt, wie du es dann interpretierst, ist eigentlich entscheidend, aber die Spieler brauchen schon auch etwas, woran sie sich festhalten können, Und dafür helfen dann auch erstmal Formationen, die man auch einer Mannschaft mitgibt.
Wie viel hat sich da auch am Trainerberuf geändert? Wie viel flexibler müssen Sie dann auch möglicherweise auch während des Spiels sein?
Ja, die Spieler müssen erstmal extrem flexibel sein, weil es ist ja gar nicht immer eine Umstellung beim Gegner, sondern sind einfach auch oft in ihren Verhaltensweisen anders. Dann spielt der Außen manchmal außen, manchmal innen. Und da kannst du gar nicht dich systemisch immer darauf einstellen. Aber es ist ein anderer Beruf geworden, weil du nicht mehr sagen kannst, so spielst du den Gegner aus, du machst eine Analyse und das ist der Raum und da spielst du sie aus, weil der Gegner natürlich auch so arbeitet. Das heißt, es kann sein, dass sie das gleiche Problem erkannt haben, das schon behoben haben, wenn das Spiel anfängt und spätestens in der Halbzeit, wenn du da dreimal sie ausgespielt hast, wissen sie das auch und stellen wieder um. Und insofern geht es dann ganz, ganz viel um die Handlungsfähigkeit der Spieler und dass du gemeinsam Lösungen findest. Aber nicht, dass du von draußen alles draufdrücken kannst, weil dafür sind dann einfach auch die Kollegen viel zu schlau und zu schnell in dem, was sie erkennen.
Das hat ja, korrigieren Sie mich, wenn der Eindruck falsch ist, ein bisschen so mit Pep Guardiola bei Bayern München begonnen in der Bundesliga. Damals hat man sich, ich will nicht sagen lustig gemacht, aber doch ein bisschen amüsiert über gefühlt 5 Taktikumstellungen pro Halbzeit.
Ja, das hat damit angefangen und das nochmal, das macht trotzdem nicht jeder Trainer. Also die Unioner arbeiten nicht so, sondern die bleiben in ihrer Grundstruktur und daraus ist so ein 3-5-2 der Außenspieler und deswegen ist da auch Flexibilität drin, obwohl sie gar nicht das System umstellen. Und dass jemand jetzt ganz starr nur ein Ding spielt, das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr.
Jetzt haben Sie Union erwähnt, Sie haben Freiburg schon erwähnt. Wer waren denn für Sie die positiven Überraschungen dieser Bundesliga-Saison?
Ja, die
beiden
Clubs, die ich jetzt gesagt habe. Freiburg auf jeden Fall, auch in der Art, wie sie gespielt haben. Köln mit der Energie, ist kein einfacher Club, aber das, was sie da gemacht haben, vor allem, weil sie auch eine Emotion geschaffen haben, Steffen Baumgart mit seinem Team, man hat immer das Gefühl, die sind Zweiter oder Dritter, weil mit der Energie, mit der Freude, die da war. Haben viele Tore geschossen, tolle Spiele gemacht, haben das Stadion angezündet, dann wieder im positiven Sinne. Und Union Berlin, die sich jetzt zum zweiten Mal für Europa qualifizieren und das in einer Saison, wo sie ja Conference League gespielt haben. Das heißt, sie haben ja sogar europäisch gespielt, das erste Mal und schaffen es trotzdem wieder.
Und Spiele abgegeben haben, wie Max Kruse beispielsweise zum Winter.
Ja, genau, und schaffen es wieder nach Europa. Das ist schon, das finde ich schon ja, sehr, sehr bemerkenswert.
Was ist mit den Aufsteigern? Der VfL Bochum hat sich relativ sicher gerettet in seiner ersten Bundesliga-Saison wieder.
Ja, gehört auf jeden Fall auch dazu. Auch Bayer Leverkusen sind da ganz verdient Dritter geworden, obwohl ihnen dann wichtige Spieler ausgefallen sind mit Patrick Schick, mit Flo Wirtz, mit Jeremy Frimpong. Wichtige Spieler, die nicht mehr spielen konnten und trotzdem haben sie es geschafft, dann sich souverän für die Champions League zu qualifizieren. Und natürlich der VfL Bochum, ja, hier als unser Nachbar und da auch aus dem Aufstieg das zu machen, die Energie auch so gute Spiele zu machen, auch spektakuläre Spiele zu machen, wie den Heimsieg gegen Bayern München. Das stimmt, das sind auch sehr, sehr positiv in der Saison.
Viele reden natürlich auch über den Vizemeister, über Borussia Dortmund. Jetzt geht mit Erling Haaland der große Star auf dem Platz weg. Aber gleichzeitig hat man ja eine ganze Reihe auch von Nationalspielern jetzt verpflichtet beim BVB. Ist das eine Hoffnung für die Bundesliga, dass man da vielleicht jetzt noch was aufbauen kann?
Sie haben die Defensivtransfers, die sie auch unbedingt brauchen, weil sie natürlich viel zu viele Gegentore bekommen haben. Und ja, wie Adeyemi dann Haaland ersetzen kann, das muss man sehen. Offensiv finde ich schon schwierig, Erling Haaland zu ersetzen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber vor allem versprechen diese Transfers eine höhere defensive Stabilität und das ist natürlich was der BVB braucht, um dann auch noch konstanter über so eine Saison zu kommen.
Es ist ja auch immer wieder in der Betrachtung von außen die Rede, dass die Bundesliga international konkurrenzfähig sein muss und bleiben will. Da ist der BVB ja wahrscheinlich auch sehr wichtig neben den Bayern. Ist das wirklich das größte und wichtigste Ziel für die Bundesliga oder ist dann am Ende doch entscheidend, dass vor allen Dingen die 34 Spieltage interessant sind für die Fans?
Ja, ich glaube, erstmal ist die Bundesliga das Entscheidende, dass die Menschen da dranbleiben und die hat eine unglaubliche Sogkraft und so viele Menschen interessieren sich dafür. Und wenn du es schaffst, sportlich, inhaltlich von der Identifikation auch, dass die Leute sich weiter damit identifizieren können, da einfach Bock drauf haben, das ist absolut entscheidend. Wie das jetzt mit Frankfurt ein Finalist in der Europa League, Leipzig war im Halbfinale. Das in der Champions League, die Bayern so früh ausscheiden oder relativ früh ausscheiden, ist ungewöhnlich. Dortmund war unglücklich international. Aber das ist dann das Zweite. Aber erstmal muss das Ziel der Bundesliga natürlich sein, für die Menschen in Deutschland interessant zu sein und dann vor allem Samstagnachmittags 15:30 und zu den anderen Anschlusszeiten, dass die Leute Lust drauf haben, hinzugehen und sich anzugucken.
Und das ist nach wie vor in der Bundesliga so?
Ja, ich glaube schon. Natürlich war das jetzt nicht einfach die Zeit, wo keiner ins Stadion darf. Und natürlich ist dieses ganze System Profifußball, gibt es jetzt auch Sachen, die wahrscheinlich nicht alle cool finden. Ist vielleicht auch über die vielen Trainerwechsel nicht immer so einfach in der Identifikation. Aber ich glaube erstmal in meinem Umfeld mit den Leuten, die ich kenne. Und wenn man sieht, wie viele jetzt auch wieder in die Stadien gehen, wenn man die Freude sieht, wenn man Platzstürme sieht bei Europapokalqualifikationen, Klassenerhalt, Meisterschaften, dann habe ich sehr viel fröhliche Gesichter und Gesichter gesehen, wo Menschen das sehr wichtig war, wie ihr Verein spielt.
Sie reden auch sehr leidenschaftlich über die Bundesliga. Kann ich daraus schließen, dass Sie irgendwann auch mal wieder zurück wollen auf die Bundesliga, auf den Rasen?
Ja, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin ja noch ein junger Trainer mit 41 Jahren, habe extrem früh angefangen. Das merkt man dann irgendwann mal, wo du denkst, boah, krass, habe schon ganz schön was erlebt, aber eigentlich sind das noch ganz schön viele Jahre. Der Job beim DFB macht wahnsinnig viel Spaß mit den jungen Leuten. Es ist einfach ein anderer Lebensrhythmus, weil wir sie ja nicht jeden Tag haben, sondern sie sind dann nur in den Auswahlsituationen bei uns. Trotzdem ist das ein sehr, sehr guter, interessanter Job. Aber was dann noch kommt im Fußball, das schauen wir mal.
Das heißt, Sie haben vor allen Dingen viel Zeit auch zu beobachten und Spiele zu sehen. Letzte Frage, wir biegen nämlich jetzt wirklich ein auf die Zielgerade unseres Sportgesprächs, Herr Wolf. Was wird Ihnen denn hängen bleiben von dieser Saison, die jetzt hinter uns liegt? Was ist das, was Sie mitnehmen, vielleicht auch für Ihren Trainerberuf, taktisch, was auch immer Sie abspeichern werden?
Also schon natürlich erstmal die Bilder jetzt von diesem Wochenende oder auch vom letzten Wochenende, wo Schalke aufgestiegen ist. Diese Bilder, wo Menschen sich auch weinend in den Armen liegen, aber dann vor allem inhaltlich auch diese extrem offensive Herangehensweise von Mannschaften wie Köln, Union, wie Freiburg, die das geschafft haben, über diesen Stil erfolgreich zu sein. Und da, ja, das ist ja so, dass du permanent auch immer in deine eigene Art guckst, wie du Dinge einstellst, wie viele Spieler du nach vorne freigibst.
Das heißt, Sie haben auch was gelernt noch dieses Jahr wieder.
Ja, immer, das ist auf jeden Fall, bei allem, was man macht, in jedem Gespräch, in jeder Trainingseinheit. Aber auch natürlich, wenn man Spiele guckt und habe sehr viel auch U19 geguckt, Regionalliga, Dritte Liga, weil unsere Spieler natürlich zum großen Teil noch nicht ganz oben spielen. Das ist die Ausnahme, dass Spieler erste, zweite Liga spielen, als A-Jugendspieler schon. Und dann nehme ich immer was mit und da geht es immer um Entwicklung, weil der Fußball sich ja auch bewegt. Das ist ja nie statisch, das, was vor 3 Jahren richtig war, muss ja heute nicht mehr richtig sein.
Schalke und Bremen, sie werden die Bundesliga wieder bereichern in der kommenden Saison. Wir haben darüber gesprochen und über vieles andere mehr mit Hannes Wolf, deutscher U19-Trainer, früher mal beim VfB Stuttgart, beim HSV und bei Bayer Leverkusen. Danke Ihnen für Ihre Zeit. Am Ende, wie immer, der Hinweis, dieses Sportgespräch gibt es online nachzuhören auf deutschlandfunk.de/sport und im Podcast-Abonnement. Am Mikrofon war heute Abend Matthias Friebe. Ihnen jetzt noch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal.